doch noch den Herrn um seine Hilfe anrufen, bevor wir fortfahren, aber wir können sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, deine Herrlichkeit bleibt ewig. Und wir beten auch, dass du, der herrliche Gott, dass du zu uns reden möchtest. Ja, wir beten um dein Reden. Herr Jesus, wir sehen uns danach, deine Stimme zu hören. Rede zu uns, lehre uns. Wir bitten um all deinen Beistand, um deine ganze Hilfe, jetzt auch für diese Stunde, und danken dir dafür. Amen. Ja, wir sind gestern Abend in Kapitel 5 stehen geblieben. Zum Schluss ein Exkurs, und dieser Exkurs erlaubte mir nicht mehr, zum Hauptpfad zurückzukehren. Die Zeit war einfach vorbei. Es fehlen mir etwa 20 Minuten. Aber da bin ich schuld. Einfach schlecht durchdacht und schlecht eingeteilt. Nun, ich habe mich entschlossen aufgrund einer Anregung, ich weiß nicht, also Anregung meiner Gastgeber oder Gastgeberin, sei es gestern Abend oder heute beim Frühstückstisch, die 7. und 8. Seligpreisung, ja, ob denn die nicht drankomme, doch einige Sätze dazu zu sagen. Also wir haben gestern als 6. Seligpreisung diesen Vers gelesen: Selig sind oder wohl denen, die ein reines Herz haben. Und das war dann Anlass, darüber uns Gedanken zu machen, dass es auf das Herz der Sache ankommt und dass auch bei uns das Herz, die Beweggründe unseres Tuns, wichtiger sind als das, was wir äußerlich demonstrieren. Der weise Salomo sagt: Behüte dein Herz mehr als alles, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 4,23. Und wir sehen jetzt, wie diese Aussage oder diese Seligpreisung, selig sind, die ein reines Herz haben, sie führt zur nächsten, denn das hat sehr präzis etwas zu tun mit Frieden untereinander. Und so ist die 7. Seligpreisung, Matthäus 5, Vers 9, glückselig die Friedensstifter. Der Luther hat übersetzt, selig die Friedfertigen. Friedensstifter ist hier eigentlich besser. Denn sie werden Söhne Gottes heißen. Nun, wie hängt das zusammen mit einem reinen Herzen? Also damit, dass wir auch anderen nicht etwas nach außen demonstrieren, was wir innerlich gar nicht meinen und sind. Wenn wir einander etwas vormachen, dann haben wir kein reines Herz und dann wächst kein Vertrauen untereinander. Der Geist Gottes ist es, der uns mit dem Herrn und miteinander verbindet. Und wenn der Geist Gottes uns nicht verbindet, uns aneinander bindet, dann sind wir eben nicht so verbunden, wie es der Herr für seine Gemeinde will. Und wenn wir uns etwas vormachen, in irgendeiner Weise, dann kann dieses Vertrauen kann nicht wachsen. Der Geist Gottes zieht sich zurück. Dann mögen wir korrekte Form haben, sogar ein schönes Programm haben, viel Aktivität oder eine ganze tipptoppe Organisation, aber der Geist Gottes zieht sich zurück. Die Gegenwart des Herrn wird dann nicht mehr erkennbar. Und darum hängt das sehr direkt damit zusammen. Frieden untereinander ist nur möglich, auch wenn wir ein reines Herz haben. Und das heißt auch, wenn ich anfange, mich aufzuregen über Geschwister, das kommt vor, ich mache manchmal Leuten auch Ärger und sie ärgern sich über mich. Ich bin dann aber sehr dankbar, wenn sie kommen und es mir sagen: Du, das hat mich aufgeregt. Und dann habe ich auch Gelegenheit zu sagen: Das tut mir leid. Das war unbedacht, was ich sagte, es war verkehrt, was ich tat. Dann hat man Gemeinschaft. Aber wenn ich mich über jemanden aufrege, ärgere, und sei es über eine so geringfügige Sache, wie dass er vielleicht schon wieder dieses unpassende Lied vorgeschlagen hat, danach komme ich nach Hause und dann sage ich erst meiner Frau immer das Gleiche. Und dann beginnt man schlecht nicht nur zu denken, sondern auch zu reden übereinander. Und wenn wir schlecht übereinander reden, dann zerstören wir die Gemeinschaft, den Frieden untereinander. Und das hat etwas zu tun mit einem reinen Herzen. Wir zeigen es nicht, wir tun ganz freundlich und nett und anständig, aber wir denken das Unsrige und nachher reden wir hinter dem Rücken voneinander auch das Unsrige. Dann sind wir Schauspieler. Und das ist das griechische Wort für Heuchler, Hypokrites. Schauspieler ist das Wort. Und es wäre gar nicht schlecht, wenn wir jeweils immer mit dem Wort Schauspieler übersetzen. Wir dürfen keine Schauspieler sein. Leute, die einfach ihren Part gut spielen, aber die Sache eigentlich gar nicht meinen. Selig sind die Friedensstifter. Und jetzt dieser Ausdruck eigentlich eben Friedensmacher. Ein Eirene Poios oder Eireno Poios ist einer, der Frieden macht. Nun können wir den Frieden machen, in dem Sinn natürlich nicht, wie es der Herr machte. Er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Das kann nur Gott. Das konnte nur der Sohn Gottes. Und doch wird uns hier deutlich, dass wir dazu beitragen können, ja, wir können Frieden erwirken, bewirken, herstellen, Frieden unter Brüdern. Das können wir bewirken, erwirken, herstellen. Und es kostet uns etwas. Den Herrn hat es alles gekostet, Frieden zu machen zwischen uns und Gott. Und es wird uns etwas kosten, wenn wir auch in dieser Sache glückselig sein wollen. Als solche, die Frieden fördern, Frieden stärken, Frieden bewirken und alles tun, um Unfrieden zu vermeiden. Es kostet uns etwas. Es ist einfach, das zu machen, was amerikanische Präsidenten der Reihe nach immer wieder tun. Wir erinnern uns, die etwas Älteren unter uns, ich zähle ja schon zu denen, du liebe Zeit. Jimmy Carter, Präsident Jimmy Carter, wie er Anwar al-Sadat und Menachem Begin zusammenbrachte und so strahlen, so mit dem Jimmy Carter strahlen in der Mitte, links und rechts diese beiden verfeindeten Politiker, er brachte sie zusammen in der ersten Konferenz von Camp David, das war noch in den 70er Jahren. Friedensstifter, selige Friedensstifter, das wurde sogar zitiert, solche Worte in dem Zusammenhang. Dabei hat es Jimmy Carter gar nichts gekostet, einen Deut hat es ihn gekostet. Es hat ihm ziemlich viel Ansehen gebracht, gekostet hat es ihm nichts. Uns wird es sehr viel kosten, wenn wir dazu beitragen, dass Frieden entsteht, wo Unfriede ist und dass Frieden gewahrt wird. Und das lernen wir doch am Herrn. So wie der Herr nur Frieden machen konnte dadurch, dass er die Stelle, den Platz der Schuldigen einnahm. Und da lernen wir von ihm, dort wo wir auf unser Recht bestehen, hätte der Herr immer auf sein Recht bestanden, wäre nie Friede geworden zwischen den Menschen und Gott, nie. Hätte er immer darauf bestanden, die Menschen schulden es Gott, dass ihm gehorchen, ihm ehren, ihm dienen. Immer nur darauf bestanden, es wäre nie Frieden geworden zwischen Gott und den Menschen. Und so musste er für die Schuld anderer bezahlen, auf sein Recht verzichten. Und wir werden Frieden stiften, wenn wir bereit sind, auf Recht zu verzichten, Unrecht an uns geschehen zu lassen. Das geht uns so gegen unser ganzes Gemüt, das geht uns so gegen den Strich, das ist also wirklich wie ein Pferd gegen den Strich bürsten. Nun, ich bin kein Pferdeliebhaber, wahrscheinlich sind ein paar hier unter uns. Das muss einem solchen wehtun. Und das geht uns so gegen den Strich. Unrecht einfach an sich geschehen zu lassen und nicht darauf zu bestehen, dass man Recht bekommt. Paulus sagt das den Korinthern im 1. Korintherbrief, 1. Korinther 6, im Vers 7. Die Korinther hatten Streit miteinander. Und das ging so weit, dass sie sich gegenseitig verklagten, vor Gerichten verklagten. Und dann sagt Paulus in 1. Korinther 6, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Lass dich doch lieber übervorteilen. Lass dir doch lieber Unrecht geschehen. Oder wisst ihr, aber ihr tut Unrecht und übervorteilt und das, Brüder, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden. Wenn wir in dieser Sache in den Fußstapfen des Herrn gehen, werden wir Frieden bewirken. Dann wird von uns Frieden ausgehen. Und wir können es für uns vornehmen, dass wir in der Hand des Herrn Werkzeuge sein wollen, von denen Frieden unter den Brüdern ausgeht. Und nicht Unfriede, nicht Zerwürfnis, nicht Entzweiungen, nicht Parteiungen. Frieden können wir bewirken, wenn wir Böses nicht mit Bösem vergelten. Römer 12, Vers 17. Frieden können wir auch dann fördern, wenn wir bereit sind, auf eigene Vorteile zu verzichten, auf Vorrechte zu verzichten. Ich erinnere an Abraham und an Lot. Die Hirten Abrahams und Lots hatten Zank, hatten Streit. Und dann sagt Abraham, lass uns doch nicht zanken, denn wir sind Brüder. Und nachher steht im nächsten Satz, und die Kanaaniter waren im Land. Das ist interessant. Es geht ja auch darum, wie die Gottlosen uns betrachten. Lass doch nicht Zank sein unter uns, denn wir sind Brüder. Und was tut denn Abraham? Dann gibt er dem Lot, gibt er, dass er wählen kann, was er lieb hat. Dabei hätte Abraham das Recht gehabt, als der Ältere, als er, der überhaupt Lot mitgenommen hatte, zu sagen, schau, dieses Land gehört jetzt mir, das muss man einfach einsehen. Ist doch klar, ist logisch. Und Lot hätte sich beugen müssen, aber hätte wahrscheinlich immer in seinem Herzen gedacht, dieser Abraham, der muss immer, ja, und das hätte ihn dauernd gewurmt. Und so hat Abraham gesagt, Lot, wähle du dir das bessere Land aus. Und so blieb Friede. Es wird uns also etwas kosten, Frieden zu erhalten, Frieden zu fördern, Frieden zu wahren. Es kostet Selbstverleugnung. Das heißt, es kostet manchmal uns selbst. Ein Beispiel, und mit diesem schließe ich diese siebte Seligpreisung aus dem Leben von Georg Whitfield. Ich habe eine fast unerlaubte Bewunderung für Georg Whitfield. Ich muss immer schauen, dass sie in Grenzen bleibt. Dieser Georg Whitfield war, man kann das wahrscheinlich schon sagen, seit den Tagen der Apostel, der vom Herrn am meisten gebrauchte Evangelist. Wirklich ein Mann Gottes. Nun, er war ein enger Freund von John Wesley, und John Wesley hat ihn einmal in wirklich unerlaubter und in hinterhältiger Weise wirklich, ja, hintergangen. Und das hat sehr großen Schaden, hat das gebracht für die ganze Arbeit von Whitfield. Und die Folge war dann, dass viele Anhänger von Georg Whitfield, er konnte ja nichts dafür, dass er Anhänger hatte, die versuchten immer wieder, Georg Whitfield gegen John Wesley aufzubringen. Dass er endlich mal diesem Mann die Meinung sagt und mal ein Wort spricht und einmal hier klare Verhältnisse schafft und überhaupt zu diesem John Wesley mal was sagt, was Deutliches. Und dann haben solche Anhänger von Georg Whitfield ihn gefragt, Mr. Whitfield, und sie wollten, dass möglichst viele das hören, glaubt ihr, dass wir John Wesley im Himmel sehen werden? Und darauf antwortete Georg Whitfield, nein, ich befürchte, dass wir ihn nicht sehen werden, denn er wird dem Thron Gottes so nahe sein und wir so weit hinten, wir werden keinen Blick von ihm erhaschen. Ja, das war seine Art, auf keinen Fall Entzweiung unter Brüdern irgendwie zu fördern, sondern das Gegenteil zu tun. Und so war es wirklich durch diese Haltung und Gesinnung und Art von Georg Whitfield, dadurch blieben diese beiden Brüder nach einer kurzen Zeit der Entfremdung einander bis an ihr Lebensende herzlich verbunden, auch wenn sie theologisch recht verschieden dachten. Und ich glaube nicht, dass der Herr den Georg Whitfield am Richterstuhl Christi tadeln wird und ihm sagen wird, Georg, warum hast du ihm nicht tüchtig den Kopf gewaschen? Ich glaube es nicht. Ich glaube, er wird ihm sagen, wohlgetan, du getreuer Knecht. Selig bist du, du warst ein Friedenstifter. Und dann die achte Seligpreisung. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen, verfolgt werden. Das zeigt uns auch, wenn ich ein Friedensstifter bin, dann muss ich auch bereit sein, verfolgt zu werden. Nun, wir werden ja nicht in der Weise verfolgt, so wie wir Verfolgung verstehen, dass man uns vertreibt und uns in Gefängnisse schleppt und mit Verfügungen und Verboten versucht, uns unschädlich zu machen. Aber Verfolgung beginnt eigentlich schon dort, wo man abgelehnt wird, wo man Ablehnung spürt. Verfolgung ist einfach das höchste Ausmaß von Ablehnung. Ein Verfolgter ist ja jemand, der wird öffentlich geächtet, wird verunglimpft, gilt als eine Gefahr für die Gemeinschaft. Und er verliert unter Umständen seinen ganzen Besitz und kann damit auch all seine Pläne begraben, kann eigene Wünsche nicht durchsetzen, kann auch das natürliche Verlangen, das jeder von uns hat, nach Zuwendung oder nach Anerkennung, all das kann er nicht erfüllen. Es geschieht ihm Unrecht, er wird vielleicht sogar gepeinigt. Und daraus sollten wir ja eigentlich lernen, dass es ganz normal ist, dass wir auch Zurücksetzungen erleben. Das ist ungefähr das meiste an Verfolgung, was wir erleben. Vielleicht Zurücksetzung im Beruf, vielleicht, dass man über uns spottet oder auch unter Geschwistern. Ich habe das mehr als einmal erlebt, wirklich mehr als einmal, wie Brüder tödlich beleidigt waren und seither, und ich denke jetzt an einen über Jahre, deswegen einen Groll im Herzen hegt, weil er, als es um die Sache ging, Älteste in einer Gemeinde einzusetzen, weil er nicht berücksichtigt wurde. Eine Zurücksetzung. Und das war ihm einfach zu viel. Ein schon so geringes Ausmaß, vielleicht war es ungerecht, kann sein. Ein so geringes Ausmaß an dem, was Verfolgung im vollen Sinn ist, und das konnte er schon nicht vertragen. Wenn es einmal nicht nach unserem Kopf geht, es gibt Brüder, es gibt Schwestern, die sind darum beleidigt und haben eine offene Rechnung, weil die Vorhänge im Versammlungssaal eine andere Farbe haben, als sie vorgeschlagen hätten. Ja, sie finden sich, warum hat man mich nicht gefragt und warum da? Warum? Und das wurmt sie ihr Leben lang. Nein, selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt, denn wenn wir Frieden fördern wollen, dann müssen wir auch bereit sein, Dinge einzustecken. Einfach Dinge anzunehmen, einzustecken und nicht darauf sinnen, zurückzugeben. Wir müssen dazu bereit sein, sonst werden wir nicht solche sein, die Frieden, Gemeinschaft untereinander, Vertrauen untereinander stärken, fördern. Wer das aber tut, ist wirklich selig. Georg Whitfield bekam den Namen, auch unter solchen, die theologisch ganz anders dachten als er, the Peacemaker, der Friedenstifter. Und solange Georg Whitfield lebte, waren diese drei theologisch sehr verschiedenen Strömungen der Erweckungsbewegung im 18. Jahrhundert in der englischsprachigen Welt, die Herrnhuter-Strömung, Moravians hießen die bei den Engländern, dann die Wesleyaner, die mehr arminianisch waren, und dann Georg Whitfield und die Leute, die durch ihn zum Glauben kamen, die in der Theologie kalvinistisch waren. Und diese drei sehr verschiedenen Strömungen, die blieben so lange zusammen und arbeiteten so lange zusammen, als Georg Whitfield noch lebte. Er verstand es wirklich, durch seinen Wandel, durch sein Zeugnis, durch sein Vorbild, durch seinen Einfluss, diese Leute zusammenzuhalten. Er war wirklich ein Friedensstifter. Kurz nach seinem Tod haben sich diese drei Strömungen auseinander bewegt und gingen fortan getrennte Wege. Ja, selig die Friedensstifter. Was für ein Segen in Versammlungen, wo Geschwister da sind, die es einfach verstehen, Herzen an den Herrn und so aneinander zu binden. Was für ein Segen! Und nun wollen wir uns dem Kapitel 18 noch zuwenden. Dieses Kapitel uns wenigstens in einem Überblick anzusehen. Ja, Matthäus Kapitel 18. Das ist die vierte Königsrede im Matthäus-Evangelium. Und dieses Kapitel beschreibt die Gemeinschaft der Untertanen des Reiches. Oder wir sagen jetzt die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Dieses Kapitel zitieren wir ja recht häufig. Und gerade in der Brüderbewegung zitiert man dieses Kapitel sehr gern. Und darum sollten wir eigentlich nicht solche so befangen sein, wenn wir die Evangelien lesen und denken, die handeln nicht von den Christen, von den Kindern Gottes. Wir verwenden es ja immer so, laufend. Matthäus 18 wird immer wieder angeführt und hier geht es wirklich um das Zusammenleben der Christen. So leben Christen zusammen. Das Zusammenleben im Reich oder das Zusammenleben in der Gemeinde. Nun, das Kapitel wird gern zitiert wegen dieses Abschnitts über Gemeindezucht. Und dann dieser Vers 20, der wirklich das ganze Programm der Brüderbewegung beinhaltet. Und das zeigt, dass die Väter der Brüderbewegung sehr klar sahen, was Gemeinde wirklich ist, worauf es wirklich ankommt. Zwei oder drei versammelt im Namen des Herrn, eins in seinem Namen, an ihn und an ihn allein gebunden und so miteinander verbunden, das ist Gemeinde, da ist der Herr in unserer Mitte. Darauf kommt es an. Aber sonst, was in diesem Kapitel steht, das finden wir eher schwierig. Ich meine jetzt nicht theologisch schwierig, sondern schwierig, es umzusetzen. Kapitel 13, ich glaube, das liegt den meisten von uns eher. Ich wenigstens rede lieber und finde es einfach, über die Geheimnisse des Reiches zu reden, als hier das Zusammenleben zu praktizieren. Es fordert von uns sehr viel mehr. Nun beginnen wir, indem wir einige Verse daraus lesen, die vier ersten Verse. Matthäus 18, die Verse 1 bis 4. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesu und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kindlein herzugerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kindlein, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wer irgend sich selbst erniedrigen wird, wie dieses Kindlein, dieser ist der Größte im Reich der Himmel. Zusammenleben in der Gemeinde. Gemeinde besteht, ja, was ist Gemeinde? Gemeinde, das heißt, in der rechten Beziehung zum Herrn zu stehen zunächst, erkennen, wer er ist und dadurch an ihn gebunden werden und ihm untertan gemacht werden und dadurch Beziehung zu all denen, die ebenso an ihn glauben. Das macht das Zusammenleben in der Gemeinde aus. Das ist die Gemeindeordnung, die wirklich alles entscheidet. Und alle anderen Sachen sind untergeordnet. Wir sehen hier, wird von der Beziehung zu Gott geredet, Demut, klein werden. Wir werden wie die Kinder, klein, klein vor Gott und klein auch gegenüber den anderen. Das ist also die erste Forderung. Und ich habe das so formuliert, Demut, das erste Prinzip des Zusammenlebens. Nun, wir sehen hier, es geht tatsächlich um die Beziehung zu Gott, auch zueinander. Die Jünger, die unterhalten sich hier darüber, wer ist der Größte? Sie vergleichen sich miteinander. Es geht also um die Beziehung zueinander. Wer ist hier der Größte? Wie stehen wir denn da zueinander im Reich der Himmel? Wie wird es denn einmal sein? Und wir können jetzt für uns fragen in der Gemeinde, wie stehen wir zueinander? Wer hat jetzt am meisten zu sagen? Wer hat das Sagen? Wer ist jetzt hier der Chef? Nun, so offen wird das meistens nicht gesagt, manchmal zwar auch. Ich weiß von einem Bruder in einer Gemeinde, die seit einigen Jahren bestanden waren, und dort ging es auch darum, nach Jahren des Dienstes, der Arbeit, ja, wer sind nun die Ältesten in der Gemeinde? Welche sind die Vorsteher? Und im Lauf dieser Gespräche hat einer auf den Tisch geklopft und sagt, ja, bin ich nun ein Ältester oder nicht? Damit hat er gerade gezeigt, dass er keiner ist. Aber das ist relativ selten, dass einer das so offen zum Ausdruck bringt, aber solche Gedanken, die sind in den Herzen der Jünger, messen sich aneinander, wer von uns ist jetzt der Größte und wer von uns Zweien und wer hat das Sagen. Das erste Prinzip des Zusammenlebens, das ist die Antwort des Herrn auf alle solche Fragen, die Jünger wälzen. Das erste Prinzip des Zusammenlebens, Demut. Wir müssen klein werden. Und wenn wir nicht klein werden, dann werden wir das Zusammenleben erschweren, belasten, vielleicht sogar zerstören. Ist ja passiert im Lauf der Kirchengeschichte, im Lauf der Geschichte einzelner örtlicher Gemeinden immer wieder, dass Gemeinden auseinandergebrochen sind. Und ich bin völlig davon überzeugt, dass der wirkliche Grund, vielleicht nicht ganz immer, aber in den allermeisten Fällen ist der wirkliche Grund nicht Lehre, lehrmäßige Überzeugungen, wo man sich nicht trifft. Das wird meistens als Vorwand verwendet, sondern der wirkliche Grund ist meistens der. Einer will einfach das Sagen haben. Und wenn er sich nicht durchsetzen kann, dann entsprechende Folgen. Und es gibt für solche, die Hebräisch lernen, die kommen irgendwann einmal damit in Berührung. Es gibt für die Art, wie man das Hebräische Testament liest, es gibt ein Akzentsystem. Das ist für den korrekten Vortrag in der Synagoge, so diese besondere Art, wie man den biblischen Text vorliest. Und es gibt zwei Klassen von Akzenten. Es gibt eine Klasse von Akzenten, die trennt. Also die markieren, hier musst du Zäsuren setzen. Und das gibt es eine andere Klasse von Akzenten, die verbinden. Also Wortgruppen oder Worte miteinander. Und jetzt nennt man interessanterweise die verbindenden Akzente, nennt man Servi, Knechte. Und die trennenden Akzente nennt man Domini, Herren. Und in der Gemeinde ist es genauso. Es sind immer die Herren, die trennen. Leute, die die Ersten sein wollen, die bestimmen wollen, die das Sagen haben wollen, von denen geht Trennung aus. Und die, die dienen, die verbinden. Die, die wirklich Dienende sind, die klein sind. Das sind die, die die Geschwister, die Herzen der Geschwister zusammenbinden. Und wir können uns dann wirklich fragen, ja, was willst du sein? Willst du ein Herr sein, der trennt? Oder willst du ein Diener sein, der verbindet? Demut ist das erste Prinzip des Zusammenlebens. Wir müssen klein werden. Wir müssen klein werden. Der Herr besteht darauf. Der Eingang ins Reich hat es uns schon gelehrt. In Matthäus 7 wird das ja gezeigt. Johannes 3, Wiedergeburt. Geburt, in der Geburt sind wir völlig abhängig. Wir haben nichts dazu beigetragen. Wir haben nicht einmal mit unserem Willen etwas dazu beigetragen. Keiner von uns hat sich gemeldet und einmal dem Schöpfer gesagt, ich will auch geboren werden. Es ist ganz aus unserem Verfügen genommen. Und genauso ist es mit der Wiedergeburt. Und dieses Denken zwar für uns schwer zu begreifen, aber es ist etwas, wenn wir darüber nachdenken, das demütigt uns dermaßen. Das macht uns so klein. Es bleibt nichts, wo wir uns irgendetwas zuschreiben könnten zurück. Gar nichts. Und dann ist Gott groß. Und wenn Gott groß ist und wir klein sind, so sind wir eingegangen ins Reich. So sind wir eingegangen zum Leben, dann lehrt das uns schon das erste Prinzip. Das ist das leitende Prinzip in dieser Gemeinschaft. Wir sind klein, wir sind alle klein. Wir sind es einfach. Gott ist groß, er allein ist groß. Wir sind klein. Und das müssen wir lernen, uns auch entsprechend klein machen und so sehen, wie der Herr uns sieht. Demut, Ralph Channis, ein Evangelist und Gemeindegründer in Nordafrika, nachher in Frankreich, er hat das einmal so gesagt, Demut ist nichts anderes als ein klarer Blick. Es ist der klare Blick, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Klarer Blick dafür, wer Gott ist und wer ich bin. Der klare Blick für den Herrn. Ihm verdanken wir alles, der klare Blick für uns. Wir haben nichts dazu beigetragen, nichts verdient, im Gegenteil. Zu diesem klaren Blick gehört auch, dass alles, was wir an Begabung haben mögen, vielleicht können wir besser reden als andere, vielleicht können wir unsere Argumente schneller präsentieren und so gut präsentieren, dass sie alle überzeugen, das haben wir auch nur von Gott empfangen. Und wenn wir daraufhin uns etwa einbilden oder ausrechnen, deshalb bin ich mehr als die anderen, dann haben wir den klaren Blick verloren. Wenn Gott dir solche Gaben gegeben hat, dann damit du den anderen dienst und nichts anderes tust, als ihnen dienst. Gar nichts anderes. Ja, wir haben gestern gesehen, die Gemeinde, das ist der Ort, an dem Gott selbst wohnt. Er wohnt, Jesaja 66, Vers 1 und Vers 2 sagt, er wohnt in der Höhe, in der Herrlichkeit. Und dann wohnt er auch noch an einem anderen Ort, bei denen, die zerschlagenen Herzen sind. Da wohnt Gott. Er wohnt bei den Demütigen, bei den Gedemütigten. Da wohnt Gott. Da wohnt Gott unter uns, wenn wir so sind. Philipper 2, Verse 3 und 4. Nun, wer sich selbst für klug hält, der ist in seinen Augen groß, gemessen an den anderen. Er mag zwar zugestehen, nein, nein, Gott ist groß, ich bin gemessen an Gott nicht. Wir sind aber es ist schwierig. Und wenn einige solche da sind in der Gemeinde, dann wird es bald unmöglich, das Zusammenleben. Philipper 2, Verse 3 und 4. Tut nichts aus Parteisucht oder eitlem Ruhm, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seinige, sondern auch auf das der anderen. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Ja, kann man das ehrlicherweise? Ist das nicht einfach so eine Art, eine Demutsmasche, dass man das einfach so sagt und tut? Dabei geht das ja gar nicht. Ich weiß, ich bin besser als der. Wie kann ich da den höher achten als mich? Ja, ich denke, solange ich sei mehr oder besser als der, als ich den klaren Blick nicht habe. Wenn wir den klaren Blick dafür haben, wer Gott ist und wer wir sind, und dass wir ihm alles verdanken, dann werden wir davon überzeugt, ich bin nicht mehr, ich bin nicht besser als irgendjemand. Und dann kann ich von Herzen den Bruder und die Schwester höher achten als mich selbst. Der verwendet manchmal auch seine Mittel und Wege, um das zu tun. Spurgeon hat einmal eine Predigt gehalten unter dem Titel »Süße Früchte an einem dornigen Baum«. Der dornige Baum, das sind die Leiden, die Gott in unser Leben bringt, die süßen Früchte. Eine dieser süßen Früchte ist die Demut. Und er sagt dann von sich selbst: Von Natur aus und von mir her bin ich wie eine Seifenblase. So sind wir von Natur, wie eine Seifenblase. Viel größer an Volumen als an Substanz. Großer Umfang, ganz wenig Substanz. Und Gott musste mich durch Leiden bringen, durch solche Schmerzen und Nöte. Er lag ja manchmal wochenlang im Bett und konnte sich fast nicht regen vor Schmerz, hatte Gicht. Und er sagte, dass das ihn lehrte, den bescheidensten Bruder und die einfachste Schwester von Herzen zu schätzen und zu lieben und höher zu achten als sich selbst. Ja, Gott demütigt uns, weil wir es selber nicht wollen, demütigt er uns. Und er verwendet verschiedene Mittel. Er verwendet uns auch aneinander, dass wir gedemütigt werden. Wir müssen einfach klein werden und lernen, den anderen höher zu achten als uns selbst. Ein schöner Vergleich, ein Bruder bei uns hat einmal diesen Vergleich gebracht. Der ist mir seither geblieben. Vor vielen Jahren hat er diesen Vergleich gebracht. Wenn wir so durch die Landschaft gehen, dann sehen wir Erhöhungen. Und dann messen wir Berge aneinander, die sind höher, weniger hoch. Im Kanton Bern in der Schweiz, da ist diese prächtige Gruppe von 4000ern. Und Nachbarkanton von Bern ist Wallis. Die Walliser haben noch höhere Berge. Ha, der höchste Berg der Schweiz ist im Kanton Wallis, nicht im Kanton Bern. Und so können die Walliser auf die Berner herabschauen, von ihrer höchsten Spitze auf die Berner Alpen herabschauen. Nun, so sind wir Menschen. Wir sehen diese Unterschiede und dann messen wir uns aneinander und sehen, ich bin höher als du. Nun hat uns ja die Technik so in den 70er Jahren Bilder geliefert, was in den 70er Jahren? Ja, ungefähr. Bilder geliefert aus dem All von unserem schönen blauen Planeten. Und wenn wir diese Bilder sehen von weit oben, wo sind dann diese Unterschiede zwischen Monte Rosa, dem höchsten Schweizer Berg, und der Jungfrau? Die Unterschiede fallen flach in nichts zusammen. Nicht einmal Der Everest erscheint höher als irgendein anderer Berg. Also von oben her gesehen sind diese Unterschiede gleich null. Sind nicht da. Und wenn wir von oben her sehen, wer wir sind und wie wir sind, von Gott her betrachtet, sind keine Unterschiede da. Gemessen an ihm fallen sie vollkommen flach. Und dieser Blick lehrt uns, den Bruder und die Schwester höher zu achten als uns selbst. Von ganzem Herzen. Und zu freuen an jedem Bruder, an jeder Schwester. Und dann sagt er etwas Nächstes. Und ich muss schauen, dass ich etwas im Text weiterkomme. Ein weiteres, was der Herr hier sagt, lesen wir die Verse 6 bis 10. Wer irgendeines dieser Kleinen, die an mich glauben, ärgern wird, dem wäre es nütze, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Ärgernisse wegen. Denn es ist notwendig, dass Ärgernisse kommen, doch wehe dem Menschen, durch den das Ärgernis kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich ärgert, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist dir besser, lahm oder als Krüppel in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dich ärgert, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist dir besser, einäugig in das Leben einzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Ärgernisse. Der Herr warnt hier davor, den seinen Ärgernisse, Anstöße in den Weg zu legen. Ich habe vor einigen Tagen hier ein Büchlein gelesen von einem sehr guten Freund von mir. Er ist Missionar in Italien, Walter Adank. Und er hat in Süditalien Gemeinde gegründet, aufgebaut, ist jetzt in den Norden gezogen. Und auch dort hat der Herr wirklich sein Werk, seinen Dienst bestätigt, eine Gemeinde entstanden. Ich war vor 2 Wochen dort zu einem Dienst und habe da ein Büchlein gesehen, das er geschrieben hat. Vergebung unter Brüdern ist das Thema. Und da steht unter anderem folgender Satz und beim Lesen, ich habe das Büchlein gelesen auf dem Weg aus der Schweiz hier hoch nach Norddeutschland. Dort sagt er, im Reich der Himmel besteht ein ungeheures Potenzial zum Bösen, weil jeder von uns potenziell dazu fähig ist, einen Bruder zu verderben und ihm Anstöße in den Weg zu legen. Und er spricht davon, gerade von diesem Kapitel, Matthäus 18, Vergebung unter Brüdern, Anstöße. Wehe uns, wenn wir Anstöße den Brüdern in den Weg legen. Nun, wodurch legen wir Anstöße? Wenn wir hier diesen Zusammenhang lesen, der Herr sagt zuerst, wir müssen klein werden, demütig werden. Wer nicht demütig wird, wer also von sich eingenommen ist und so auftritt unter Brüdern, legt Anstöße in den Weg. Macht es den anderen sehr schwierig, dem Herrn nachzufolgen. Macht es den anderen schwierig im Zusammenleben. Legt Anstöße. Und wir sollten das wirklich bedenken, was der Herr hier sagt. Nun, ich will nicht sagen, der geht dann verloren, wenn er ein Kind Gottes ist. Aber es sind deutliche Worte des Herrn. Wehe dem, der Anstöße legt. Und wenn wir groß werden wollen, dann wird sich in uns dieses Potenzial zum Bösen, in uns ist wirklich ein Potenzial da, Gemeinden zu zerstören. Ist das uns klar? Und wenn wir jemand sein wollen, Ansehen haben wollen, Erfolg haben wollen, wollen, dass andere uns und unserer Sache dienen, dann werden wir zerstören. Es sagt einmal ein englischer Puritaner, John Trapp, lebt im 17. Jahrhundert. Er sagte, all sin will go down well with those who are resolved to rise high. Das heißt so viel wie, ich habe mich noch heute erkundigt, wie man das schön deutsch sagt, jede Sünde geht leicht hinunter bei solchen, die entschlossen sind, hochzusteigen. Das ist interessant formuliert. Wer entschlossen ist, hoch hinaus zu kommen, bei dem geht jede Sünde leicht hinunter. Und dann wird er Anstöße den Kleinen, denen, die dem Herrn gehören, die ihm dienen wollen, die einander dienen wollen, Anstöße in den Weg legen, ihnen die Nachfolge und das Leben und den Wandel, das Gemeindeleben schwer machen, da bewahr uns davor. Das ist ungeheuer ernst. Paulus spricht von Worten, die genauso ernst sind. Er spricht in Korinth von solchen, die Gemeinden zerstörten, eben durch Parteiungen, durch Aufgeblasensein, Besserwisserei. Und dann sagt er dort in diesem Zusammenhang, wer den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Das ist ungeheuer. Ich erschrecke, wenn ich solche Worte höre. Ich will niemand sein, der eine örtliche Versammlung zerstört, verdirbt. Wehe denen, durch die Anstöße kommen. Dann versehen sie zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Und hier ist auch die Frage, den anderen höher achten oder verachten? Das kann man ja deutsch so schön mit dieser Vorsilbe. Verachten. Das heißt achten, nein, das Gegenteil. Klein achten, verachten. Den Bruder achten oder verachten? Und der Herr sagt, seht zu, dass ihr niemanden dieser Kleinen verachtet. Warum diese Warnung? Ja, weil wir doch so anfällig sind dafür. Wir sind sehr anfällig dafür, einen Bruder oder eine Schwester nicht direkt mit Verachtung zu überschütten, aber so in unserem Herzen sein, ein bisschen abschreiben. Ja, der kapiert nie etwas. Ja, und die. Vielleicht kann jemand sich nicht so geschickt ausdrücken, ist vielleicht auch in seiner Art nicht so gewinnend, und wir fallen so schnell herein, einfach auf die, die ihre Sachen sich selbst sehr gut präsentieren können. Und die denken, ja, die brauchen wir und der nützt mir und das ist ein nützlicher und guter Typ. Und andere lassen wir links liegen. Dann verachten wir eigentlich. Eine sehr reale, nicht nur Gefahr, sondern ich meine auch eine sehr häufig vorkommende Sünde unter uns. Ich will nur an einen erinnern, der auch verachtete, weil er nach dem Äußeren urteilte. Das heißt von Goliath. Als Goliath David sah, da verachtete er ihn. Steht da, 1. Samuel 17. Das ist also Philisterart, die Heiligen zu verachten. Es ist heidnisch. Und wir können es auch so sagen, es ist weltlich. In der Welt ist es so. Im Haus Gottes soll es nicht so sein. Nun, warum sollen wir nicht verachten? Und der Herr gibt Gründe, warum wir niemanden dieser Kleinen verachten dürfen. Er nennt dann Gründe. Im Vers 10, seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn, und jetzt gibt er den Grund, denn ich sage euch, dass ihre Engel im Himmel alle Zeit das Angesicht meines Vaters schauen, der im Himmel ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu retten. Und dann das Vergleichnis vom Hirten, der ein Schaf sucht. Hier geht es nicht um verlorene Sünder, sondern hier geht es um einen verlorenen Bruder. Das gibt es auch, dass ein Bruder abirrt. Davon wird nachher direkt geredet von einem Bruder, der sündigt. Also der Herr nennt hier drei Gründe, warum wir den Kleinen nicht verachten dürfen. Erster Grund, ganz schwer zu verstehen. Es gibt Erklärungen, die sind so kompliziert, habe ich bis heute nicht verstanden. Das mit dem Angesicht und Engel und so. Aber etwas verstehe ich ganz gut. Und ich denke, das verstehen wir alle. Ganz gut. Der Herr sagt, seht zu, dass ihr keinen dieser Kleinen verachtet, denn sie stehen in einer ganz besonderen Beziehung zum Vater im Himmel. Willst du jemanden verachten, den der Vater liebt? Und dann willst du jemanden verachten, für den der Sohn des Menschen gekommen ist, ihn zu suchen und zu retten. Und dann drittens, willst du jemanden verachten, den der Herr, wenn er auch abgeirrt ist, zur Herde zurückführen will. Alles einsetzt, um ihn zur Herde zurückzuführen. Wie sollen wir ihn verachten? Und das führt uns dann zum nächsten, der Abschnitt über Gemeindezucht. Und hier sollten wir den Zusammenhang sehen, worum es geht, und wir sollten auch beachten, was eigentlich das Ziel dieser ganzen Geschichte ist. Das Ziel ist nicht, jemanden nach allen Regeln der Kunst und nach dem Handbuch korrekt auszuschließen. Das Ziel ist, jemanden zu gewinnen. Gewinnen, Darum geht es. So wie der Hirte. Ein Schaf ist abgeirrt. Und wenn ein Bruder sündigt, dann ist er abgeirrt. Und dann will der Hirte, dass er zurückkommt zur Herde. Und so sollen wir ihn zu gewinnen suchen. Und so steht hier im Vers 15. Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Gewonnen! Wir wollen den Bruder gewinnen, nicht verachten. Aber häufig genug ist es so, ein Bruder benimmt sich etwas, ja, vielleicht jetzt nicht nur ungeschickt, sondern macht etwas, was eigentlich nicht erlaubt ist. Und dann schreibt man ihn gleich ab. Ich habe doch gleich gedacht, das ist so einer. Und dann verachten wir ihn, haken ihn ab. Und der Herr sagt hier, nein, wir wollen ihn gewinnen. Nicht verachten, gewinnen. Und ich gehe jetzt nicht ein auf die weiteren Einzelheiten, sondern wollte nur daran erinnern, worum es dem Herrn geht, bei diesen ganzen Schritten. Es geht darum, alles zu tun. Schritt 1, wenn das nicht funktioniert, dann versuch es auch auf dem Weg. Versuch alles. Und ein dritter Schritt, versuch alles, um ihn zu gewinnen. Und wenn du alles getan hast und dir im Gebet die Augen ausgeweint hast, und dir die Füße abgelaufen hast, alles getan hast, dann mit blutendem Herzen kann der Tag kommen, wo du ihn wie einen Heiden und Zöllner ansehen musst. Aber erst dann. Und dann der Vers 20, auf den komme ich noch zurück. Aber die Verse 21 bis 35, die habe ich so überschrieben, ich brauche dazu gar nicht viel zu sagen. Ist eines der bekanntesten Gleichnisse des Herrn. Ich habe das einfach so überschrieben. Wehe dem, der nicht vergeben kann. Und zwar von Herzen vergeben kann. Von Herzen. So steht im Vers 35. Also wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und von Herzen vergeben, das heißt, nichts aufrechnen. Das heißt auch nichts zurückbehalten, dass man mal Gelegenheit wieder hervorholen kann. Das heißt, nicht einfach pro forma sagen, das habe ich auch schon gehört, wie Geschwister sagen, ja, ich muss ihm ja vergeben. Das meint der Herr nicht. Von Herzen vergeben heißt, dass man freudig gern sich freut zu vergeben. Es ihm nicht anlassen zu müssen. Von Herzen. Noch schlimmer ist es, also da mein Freund Walter Radank beschreibt hier einen Fall, wo ein Bruder, der sehr viel Übles erlitten hatte von einem anderen, wie er dann sagte, ich hoffe, dass Gott ihm vergeben mag, aber ich werde ihm nie vergeben. Der hat es wenigstens offen gesagt, aber wenn wir in unserem Herzen so denken, ja, dann kommen wir in dieses Gefängnis. Das Gefängnis ist ja nicht die Hölle. Ein Kind Gottes kommt nicht in die Hölle, aber das Gefängnis, das ist ja das Gefängnis, in dem der sich befindet und bleibt, solange er nicht von Herzen vergibt, dass er immer sich und seine Position immer rechtfertigen muss. Dreht sich immer um sich selbst. Wie in einer Zelle läuft er herum. Wie in einer Zelle. Über ihm ist die Zementdecke, seine Gebete werden nicht erhört. Er hat den Trost und die Gegenwart Gottes, dieses Empfinden im Herzen nicht. Wie in einer Gefängniszelle, allein mit sich und seinen finsteren Gedanken. Willst du das? Ich will das nicht. Und es ist keine Kleinigkeit, die hier dieser Mann im Gleichnis vergeben musste. Es waren immerhin 100 Denare, 100 Tageslöhne. Ich weiß nicht, wieso die durchschnittlichen Löhne, Gehälter in Deutschland sind. Sagen wir 150 Euro am Tag. 15.000 Euro. Das ist nicht nichts. Schon etwas. Jemand schuldet dir 15.000 Euro, da denkst du schon, damit könnte ich allerhand anstellen. Das und das und das. Es ist also nicht nichts. Aber verglichen mit dem, was dem vergeben worden war, ist es nichts. Das ist es eben. Und so empfinden wir manche Dinge, die Geschwister uns antun. Das ist also kein Pappenstiel. Leute, der hat mir das und das gesagt und das angetan und ich habe diesen und diesen Schaden durch ihn erlitten. Mein Ruf ist geschädigt, das ist geschädigt, jenes geschädigt. Und dann meinen wir, dass wir auf Genugtuung bestehen dürfen. Und dann haben wir vergessen, was der Herr uns alles vergeben hat. Nun, ich sage nicht, dass wir Sünde einfach immer wischen, Schwamm drüber, nicht darüber reden. Man muss oft über Sünde sprechen. Gerade dieses Kapitel zeigt es uns. Aber von Herzen vergeben, das heißt wirklich vergeben. Wirklich vergeben. Und wehe dem, der das nicht kann. Nun, ich will abschließen, indem ich noch einmal auf diesen Vers 8, Vers 20 verweise. Das ist wirklich wie das Herz der ganzen Lehre des Herrn über das Zusammenleben der Seinigen, auch in diesem Kapitel. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte. Der Herr in unserer Mitte. Nun, das muss ja für die Jünger, das muss für sie ungeheuer gewesen sein. Sie sowas hörten, der Herr. Und da dachten sie an das, was im Volk Gottes in Israel erstmals geschehen war, als Mose die Stiftshütte errichtete. Da zog Gott mit seiner Herrlichkeit inmitten dieses Volkes. Die Herrlichkeit Gottes unter ihnen. Überwältigend. Und das wird hier denen zugesagt, die in seinem Namen versammelt sind. So wie er es sich gedacht hat. Er in ihrer Mitte. Nun, wir können, und das ist ja der Trugschluss, die Illusion von uns Christen gewesen im Lauf der Jahrhunderte und der Jahrtausende. Wir haben gedacht, dass wir die Gegenwart des Herrn, die einmal erlebte Gegenwart des Herrn, irgendwie festhalten können. Der Herr war an Pfingsten gekommen, war genau das passiert. In ihre Mitte. Mit allen Ergebnissen, die wir kennen. Der Herr in der Mitte. Das ist das Geheimnis auch für das unwiderstehliche Zeugnis der Apostel, der damaligen Gemeinden. Und dann versucht man, diese Gegenwart irgendwie zu bannen, in den Griff zu bekommen. So sind wir Menschen ja. Wir wollen die Sachen dann in den Griff bekommen. Und man meinte, man könne die Gegenwart des Herrn, seine Herrlichkeit, durch prächtige Gebäude festhalten. Man hat allen Ernstes gedacht, man könne die Gegenwart Gottes in einer Handvoll Mehl festhalten. Da sei die Gegenwart Gottes. Man hat allerhand versucht, andere wollten durch vollendete Organisation die Gegenwart des Herrn an sich binden. Oder durch ein ausgeklügeltes Lehrsystem. Es ist immer wieder dieser Versuch, dass wir den Herrn und seine Sache in die Hand bekommen. Der Herr ist nie in unserer Hand, nie. Und ich hoffe, dass Sie das begriffen haben. Wir sind ganz in seiner Hand. Vollständig. Was die Rettung betrifft und auch was unseren ganzen weiteren Wandel betrifft. Wir sind ganz in seiner Hand. Und es gibt keinen anderen Weg, auf dem die Gegenwart des Herrn in unserer Mitte manifest wird, als der, dass wir uns ganz ihm ergeben, völlig ihm ergeben. Dass wir ganz in seiner Hand sind und er mit uns tun kann, was er will. Das ist allerdings schwerer, als einfach ein ausgeklügeltes, korrektes Lehrsystem zu hantieren. Oder eine Organisation zu verwalten. Oder sich ein Programm auszudenken. Denn das fordert von uns alles. Aber kann es etwas Glücklicheres geben, als völlig in der Hand des Herrn zu sein? So dass er in uns persönlich und auch unter uns als Gemeinde, dass er wirklich herrschen kann, dass er unter uns Herr ist. Und sollte das nicht unser Gebet werden, mehr und mehr, dass das wirklich geschehe, dass wir etwas davon auch in unserer Zeit erfahren dürfen.